Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Weil Züge ganz schön Krach machen, wenn sie an einem vorbeirauschen, arbeiten Experten seit Jahrzehnten dran, den Bahnlärm zu verringern. Ein neues Werkzeug, entwickelt von Forschern in der Schweiz, könnte ihnen dabei nun auf die Sprünge helfen. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir über einen Zuckermantel, der Impfstoffe auch dann frisch hält, wenn die Kühlkette mal versagt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Einstieg schauen wir aber zur Klimakonferenz in Bonn. Denn da hat heute der Forscherverbund Climate Action Tracker frische Analysen präsentiert, die ernüchternd sind. Selbst wenn alle Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens von 2015 die Zusagen einhalten sollten, die sie beim Klimaschutz bereits gemacht haben, dann würde sich die globale Durchschnittstemperatur bis Ende des Jahrhunderts um 3 Grad Celsius erhöhen. Dabei war man in Paris ja übereingekommen, dass die Erderwärmung auf maximal 2 Grad begrenzt werden sollte, um die schlimmsten Folgen zu verhindern. Die Schlagzahl muss also dringend erhöht werden, und zwar schnell. Details von Volker Mrasek.
Die Jugend geht seit Monaten auf die Straße. Klimaschutz spielt bei Wahlen eine immer größere Rolle. Doch in der internationalen Umweltpolitik schlägt sich das noch nicht nieder.
Wir sehen kleinste Schritte, aber leider noch nicht den großen Wurf. Wir müssen eigentlich klotzen und nicht kleckern, und das sehen wir noch nicht.
Niklas Höhne leitet das New Climate Institute in Köln. Zusammen mit Fachkollegen zog der Physiker heute auf der Bonner Klimakonferenz Zwischenbilanz mit der neuesten Ausgabe des sogenannten Climate Action Tracker. Das Paris-Protokoll ist inzwischen gut 3,5 Jahre alt. Industrie- und Schwellenländer wissen, dass sie eine viel CO2-ärmere Klimapolitik als heute betreiben müssen. Sonst wird sich die Erdatmosphäre um mehr als 1,5 oder 2 Grad Celsius erwärmen. Doch was bisher passiert, reicht hinten und vorne nicht.
Die negative Nachricht ist, dass die aktuellen Emissionen weiter steigen. Kohle ist wieder im Kommen und insbesondere Gas ist sehr stark gestiegen. Bei Gas ist gerade der Trend hin zu Fracking, also unkonventionelles Gas, das mit sehr viel Energieaufwand und mit vielen Umweltproblemen gewonnen wird, in den USA, aber auch in anderen Ländern. Die USA ist inzwischen aufgestiegen zum größten Gasproduzenten der Welt, auch zum größten Ölproduzenten der Welt vor Saudi-Arabien und Russland. Also das sind besorgniserregende Entwicklungen.
Die gibt es offenbar auch in China und Indien, wo Kohle laut Höhne doch noch nicht abgeschrieben ist.
Beide Länder hatten vorgeschlagen, fast keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Der Trend ist auch leider wieder rückwärts gewandt. China hat wieder Kohlekraftwerke neu in Planung genommen. Und auch die indischen Planungen sehen wieder weitere neue Kohlekraftwerke vor. China hat über 250 Gigawatt in Planung. In Deutschland haben wir gerade 42 Gigawatt laufen an Kohlekapazität. Also das sind riesige Mengen.
Wenigstens haben sich Indien und China eigene Ziele für den Rückgang der CO2-Emissionen gesetzt und sie bauen auch erneuerbare Energieträger kräftig aus. Andere Staaten tun bis heute scheinbar gar nichts. In der Bewertung ihrer Klimapolitik kommen sie deshalb noch schlechter weg.
Es gibt einige Länder, die haben sich überhaupt nicht ambitionierte Ziele gesetzt. Russland oder Saudi-Arabien oder Türkei oder Ukraine sind in dieser Kategorie. Die müssen eigentlich nichts machen, um ihr Ziel zu erreichen. Das kann nicht Sinn der Sache sein.
Um eine globale Erwärmung von mehr als 2 Grad Celsius noch zu vermeiden, dürfte die Welt Mitte des Jahrhunderts praktisch kein CO2 mehr ausstoßen. Das ergibt sich aus den Berechnungen von Klimaforschern und das steht so auch als Richtschnur im Abkommen von Paris. Doch nur eine Handvoll Länder hat bisher entsprechende Gesetze verabschiedet. Als positiv bewertet Niklas Höhne vor allem,
dass England als erstes großes Land kurz davor ist, sich ein Null-Emissionsziel zu setzen. Bis jetzt sind es nur kleine Länder wie die skandinavischen Staaten, Neuseeland oder Chile. Aber wenn sich England oder Großbritannien dazu durchringen könnte, dann wäre das ein Durchbruch.
Im Moment ist das Engagement der Staatengemeinschaft aber auf jeden Fall noch ungenügend. Was bisher an Vorschlägen auf dem Tisch liegt, würde uns laut Climate Action Tracker bestenfalls in eine 3 Grad wärmere Welt führen. Es könnte aber auch schlimmer kommen, sagt Bill Hare, australischer Physiker und Direktor von Climate Analytics in Berlin, einem Institut für Klima und klimapolitische Analysen.
Mit dem Climate Action Tracker präsentieren wir die beste wissenschaftliche Schätzung für die künftige Erwärmung, wie sie sich aus allen vorliegenden Klimaschutzmaßnahmen ergibt. Aber es gibt da eine Unsicherheitsspanne und es könnten auch mehr als 4 Grad Celsius sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1 zu 3. Wir wissen, dass schon 3 Grad Erwärmung katastrophal wären. 4 Grad sind fast unvorstellbar.
Der Climate Action Tracker hat auf der UN-Klimakonferenz in Bonn ernüchternde Zahlen vorgestellt. Ein Beitrag von Volker Mrazek war das. Das Rattern und die quietschenden Bremsen von Zügen, die hinterm Haus vorbeirauschen, kann die Menschen, die dort wohnen, krank machen. Deshalb versuchen Schienenverkehrsexperten seit Jahrzehnten, den Krach zu verringern. Schweizer Forscher wollen ihnen dabei jetzt auf die Sprünge helfen und haben dazu ein Programm geschrieben, mit dem sich Zuglärm aller Art täuschend echt simulieren lässt. Simon Schommecker hat sich die Hintergründe erklären lassen.
Reto Pieren, Akustikforscher von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA im schweizerischen Dübendorf, zeigt ein Video. Darin fährt ein Regionalzug durch einen Bahnhof. Obwohl der Film realistisch wirkt, ist er komplett synthetisch entstanden, mit einer besonderen Software. Die Wissenschaftler können damit detailliert zeigen, aus welchen Einzelgeräuschen sich das Fahrgeräusch von Zügen zusammensetzt und wie man es vermindern kann, erklärt Pieren.
Wir simulieren eigentlich die Einzelgeräusche des vorbeifahrenden Zugs und können somit auch uns dann diese einzelnen Komponenten anhören. Beispielsweise, ich kann mir bei einer solchen Simulation das Rad Nummer 43 separat anhören, wie dieses klingt. Und dann aber auch in Zusammenspiel mit eben dem Rest dieser über 100 Quellen am Zug.
Bisher führen Bahnbetreiber Schallpegelmessungen am Gleis durch, um Abschirmungsmaßnahmen zu berechnen. Es ist jedoch schwierig, mit den Originalaufnahmen zu demonstrieren, wie stark etwa eine Wand Geräusche abhält oder wie die Züge selbst leiser werden können. Frequenzen lassen sich lediglich tontechnisch anpassen und Einzelgeräusche können wegen starker Nebengeräusche gar nicht aufgenommen werden. Hier setzen die Schweizer Forscher mit ihrem Programm an.
In dieser Geräuschsynthese, da stecken Rechenmodelle drin. Beispielsweise ein Modell, das eben dieses Rollgeräusch simuliert und synthetisiert. Dabei spielt es eben eine Rolle dann, wie die mikroskopische Oberflächenstruktur der Radlaufflächen und der Gleise aussieht. Und aus dieser zeitlich variierenden Anregung des Systems entsteht schlussendlich das abgestrahlte Geräusch.
Die Software kann Lärmemissionen von Zügen auf jeder Strecke originalgetreu hörbar machen und zusätzlich Lautstärkepegel anzeigen. Natürlich vorausgesetzt, dass die Forscher Informationen über die Gleise und die dort verkehrenden Zugtypen einpflegen. Mit Umgebungseffekten lässt sich der Schall beliebig manipulieren.
Für jede einzelne Quelle am Zug wird die Schallausbreitung simuliert zu einem virtuellen Zuhörpunkt. Und dabei spielen dann halt eben Schallausbreitungseffekte eine Rolle, wie beispielsweise Abschirmungseffekte durch eine Lärmschutzwand. Und die sind frequenzabhängig, das heißt, sie beeinflussen hohe Frequenzen stärker als tiefe Frequenzen.
Die Forscher haben verschiedene Arten von Lärmschutzwänden charakterisiert. Daraus konnten sie digitale Frequenzfilter entwickeln. Um den Abschirmungseffekt beispielhaft zu veranschaulichen, stellen sie 2 Videos bereit. Einmal eine Zugdurchfahrt ohne Lärmschutz. Und zum Vergleich noch einmal mit Lärmschutz. Gleichzeitig kann der Betrachter seinen Blick dank 360-Grad-Darstellung schweifen lassen und so die Zugdurchfahrt von verschiedenen Richtungen aus hören und sehen. Mit solchen Videos könnten sich zum Beispiel Anwohner über eine geplante Lärmschutzmaßnahme informieren, meint Reto Pierens Kollege Kurt Heutschi.
Einer Pegelreduktion, es geht dann um 5 dB runter. Damit können die Anwohner nicht sehr viel anfangen. Aber wenn man ihnen das vorspielen kann und sie das sozusagen virtuell erleben lassen kann, dann denken wir, ist das auch in Hinsicht Kommunikation eine sehr interessante Möglichkeit.
In erster Linie möchten die EMPA-Forscher aber Bahnherstellern und Netzbetreibern helfen, Fahrgeräusche zu reduzieren. Dabei möchten die Akustikexperten aber nicht den Firmen ihre Software verkaufen, sondern ihnen eine Kooperation anbieten.
Wir gehen davon aus, dass sich dadurch neue Lärmbekämpfungsstrategien auch ergeben können, die vielleicht in der Pegelreduktion alleine gar kein großes Potenzial aufweisen.
Zum Beispiel die Wahl von Rädern oder Motoren. Wie stark sie das Fahrgeräusch eines Zuges beeinflussen, zeigt sich nun deutlich. Denn das Programm ermöglicht es, einzelne Bautypen anzuhören und zu vergleichen. Bahnmitarbeiter, Fahrzeughersteller und interessierte Anwohner erhalten so einen neuen, umfassenden Überblick darüber, wie Bahnlärm entsteht und wie er sich senken lässt.
Virtueller Zuglärm könnte helfen, dem Bahnverkehr das Flüstern beizubringen. Ein Beitrag von Simon Schomecker war das. Bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind generative Netzwerke gerade ziemlich angesagt. Das Prinzip dahinter ist simpel. Man nehme zwei lernfähige Computerprogramme und lasse sie gegeneinander antreten. Und zwar so lange, bis ihr Wettstreit ein unschlagbar cleveres KI-System liefert. Bei Googles AlphaZero und AlphaGo, die besser Schach und Go spielen als jeder Mensch, hat das eindrucksvoll funktioniert. Aber solche Brettspiele sind natürlich nur Testplattformen für die KI-Forscher. Die wollen den Einsatzbereich generativer Netzwerke künftig ausweiten, um Probleme im wahren Leben zu lösen. Aber wie gut klappt das heute schon? Das habe ich vorhin den Wissenschaftsjournalisten und IT-Experten Peter Welchering gefragt. Hier seine Antwort.
Also das bringt tatsächlich völlig neue Erkenntnisse. So können beispielsweise ziemlich verrauschte Bildbereiche von Überwachungskameras bearbeitet werden und plötzlich wird da mit so einer Nachbearbeitung etwa ein Kfz-Kennzeichen sichtbar. Das ist natürlich schon eine tolle Sache, aber es gibt auch neue Probleme. Und problematisch wird es dann, wenn die Aussagekraft dieses nachbearbeiteten Kennzeichens eben nicht richtig eingeschätzt wird. Denn verglichen mit anderen Mustererkennungsprogrammen oder Bildbearbeitungssoftware haben wir es hier mit einem wesentlich schwächeren Indiz zu tun.
Warum ist das so?
Ja, das liegt im Wesentlichen daran, weil hier eben mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet wird. Also beide neuronalen Netzwerke dieses generativen Netzwerks, die arbeiten beispielsweise mit Abertausenden von Pixeln. Und so ein Pixel, der hat jeweils 256 unterschiedliche Farbwerte. Und je nachdem, wie viele Pixel für die Rekonstruktion eines solchen verschwommenen Autokennzeichens in so einem Bild bearbeitet werden, haben wir es dann mit 256 hoch 1000 oder 256 hoch 10.000 möglichen Bildern zu tun. Die kommen dann als Kennzeichen unter Umständen dabei raus. Und für jedes mögliche Bild, also eine irre Zahl, muss dann die Wahrscheinlichkeit berechnet werden. Und für so ein Kfz-Kennzeichen wird dann eben eine Wahrscheinlichkeit ausgegeben, wenn es berechnet wurde. Und diese Wahrscheinlichkeit, die ist im Wesentlichen durch eine Liste eben von 256 hoch 10.000 Wahrscheinlichkeiten definiert. Und das sind eben mehr Zahlen, als das Universum Atome hat.
Und was passiert dann mit dieser endlos langen Liste, wenn neuronale Netzwerke sich gegenseitig trainieren?
Ja, da haben wir es dann im Wesentlichen mit einer ganz guten Aufgabenteilung der neuronalen Netze zu tun. Also das erste Netzwerk, das berechnet dann beispielsweise die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Kennzeichens, stellt also ein Kennzeichenbild ein, wenn man so will. Und das zweite Netzwerk, das muss dann überprüfen, ob dieses Kennzeichenbild echt oder falsch ist. Und das macht es eben dann durch die Wahrscheinlichkeitsberechnung auf der Grundlage der Farbwerte dieser Pixel. Wichtig dabei ist dann eben die Lernrate. So kann etwa das zweite Netzwerk die berechneten Bilder mit Bildern des Trainingsdatensatzes vergleichen und kann damit dann die konkrete Wahrscheinlichkeitsberechnung immer so ein Stückchen korrigieren.
Das klingt doch aber alles ganz plausibel und fundiert. Trotzdem kommen keine gründlich berechneten Ergebnisse raus?
Ja, der Knackpunkt ist wie üblich die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten. Deshalb müssen hier nicht nur Trainingsdaten sehr genau nachgeprüft werden, sondern wir müssen auch mit Validierungsdaten und zusätzlichen Testdaten arbeiten und die immer wieder überprüfen und mit dem generativen Netzwerk testen. Und dabei müssen die Forscher immer noch im Hinterkopf haben, wir arbeiten eben nur mit Wahrscheinlichkeiten. In Bereichen, in denen uns das nicht reicht, wie etwa in der Medizin, da müssen wir dann erst noch ausreichende Kontrollinstrumente schaffen. Und darum dreht sich dann auch ein guter Teil der aktuellen forschungspolitischen Diskussion. Die Forschung an generativen Netzwerken für so ganz konkrete Einsatzzwecke eben jenseits von Schachspielen oder von Go-Spielen, die darf eben nur mit entsprechender Sicherheitsforschung und unter Entwicklung entsprechender Überprüfungsmethoden für die Berechnung stattfinden.
Also ein neues spannendes Tool, für dessen weitreichende Anwendung aber doch noch einige Gehirnwindungen bemüht werden müssen.
Ja, vor allen Dingen im Bereich eben der Überprüfung. Und da sind wir bei weitem noch nicht so weit, dass wirklich immer Validierungsdatensätze auch mit eingepflegt werden. Die sind bisher immer so ein bisschen geschlabbert worden und unter den Tisch gefallen.
Informationen und Einschätzungen waren das von Peter Welchering über generative Netzwerke und die damit verbundenen Chancen und Risiken bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Bei Epidemien in Entwicklungsländern ist die Versorgung mit Impfstoffen oft ein Problem. In ländlichen Regionen kann es dort nämlich schnell mal passieren, dass die Kühlkette unterbrochen wird und Vakzine dadurch ihre Wirkung verlieren. Ein simpler Zuckermantel könnte das künftig aber verhindern. Lucian Haas berichtet.
Bei Impfstoffen stellt der Transport und die Lagerung eine besondere Herausforderung dar.
Almost all the vaccines in the market need refrigeration.
Fast alle Impfstoffe am Markt müssen gekühlt werden, sonst verlieren sie schnell ihre Wirksamkeit. Das ist vor allem dann ein größeres Problem, wenn es darum geht, Impfstoffe in Entwicklungsländer und ländliche Regionen zu liefern. Es gibt dort Orte ohne verlässliche Stromversorgung. Zudem haben wir ein Kostenproblem. Eine durchgängige Kühlkette zu garantieren, ist teuer.
Vince Leung ist Biotechnologe an der McMaster University in Kanada. Gemeinsam mit Forscherkollegen hat er eine neue Methode entwickelt, mit der sich Impfstoffe konservieren lassen, ohne gekühlt werden zu müssen. Der Trick? Die Impfstoffe werden in eine spezielle Zuckerlösung gemischt. Wenn diese austrocknet, bildet sie eine feste Kristallstruktur, in der die Viren, die den aktiven Teil der Impfstoffe bilden, stabil bleiben. Für den Einsatz muss sie später nur in Wasser wieder aufgelöst werden. Die Lösung kann dann unter die Haut gespritzt werden.
Verschiedene Zuckerarten wurden schon länger genutzt, um unterschiedliche Stoffe zu konservieren, zum Beispiel Enzyme. Unsere Forschungsgruppe untersuchte anfangs Zucker zur Stabilisierung von Proteinen für den Einsatz in Biosensoren. Aber dann haben wir schnell erkannt, dass man das auch für Impfstoffe aus Viren nutzen könnte.
Die verwendete Zuckerlösung ist ein Gemisch der zwei Zuckerarten Pululan und Trehalose. Beide sind für den Einsatz in Lebensmitteln zugelassen. Vince Leung erklärt die Wirkungsweise bei den Impfstoffen so.
When it dries down, it becomes a physical constraint for the virus.
Wenn die Lösung austrocknet und der Zucker kristallisiert, schließt er die Viren eng ein. Sie können sich dann nicht mehr bewegen. Normalerweise denaturieren Viren in der Hitze oder wenn sie austrocknen, sie verlieren ihre Struktur. Aber im Podolan-Zuckerkristall sind sie so fixiert, dass sie ihre Wirksamkeit behalten.
Die Forscher machten Tests an Mäusen mit aktiven Herpes- und Influenzaviren, sogenannte Lebendimpfstoffe. Selbst nach längerer Lagerung im Zuckermantel bei erhöhter Temperatur riefen diese eine genauso starke Immunreaktion hervor wie gekühlt gelagerte, herkömmliche Impfdosen.
So right now, vaccines have to be stored from 2 to 8 degrees Celsius.
Bisher müssen Vakzine bei 2 bis 8 Grad Celsius kühl gelagert werden und das geht für bis zu 6 Monate. Wir haben unsere Proben testweise einer Temperatur von 40 Grad Celsius ausgesetzt. Selbst nach 3 Monaten waren sie immer noch brauchbar.
Vince Leung gibt sich überzeugt, wenn das Verfahren sogar Lebendimpfstoffe konservieren kann, dann sollte es genauso auch mit weniger empfindlichen, sogenannten Totimpfstoffen funktionieren. Das müssen aber weitere Tests noch zeigen. Die Zuckerlagerung könnte sogar die Anwendung bei Impfkampagnen erleichtern. Denn das Verfahren bietet sich auch für eine orale Impfung an.
Der Mehrfachzucker Pululan ist der Hauptbestandteil von Atemfrische-Strips aus der Drogerie. Man legt sie sich auf die Zunge, wo sie einfach zergehen. Das könnte bei einer Impfung genauso funktionieren. Wir legen einen Zuckerstreifen mit dem Impfstoff in den Mund, lassen ihn sich auflösen und verabreichen die Impfung auf diese Weise.
Bis es in der Praxis soweit ist, dass Impfstoffe im Zuckermantel konserviert, ungekühlt transportiert und dann oral verabreicht werden können, werden allerdings noch einige Jahre vergehen, schätzt Vince Leung. Denn das Verfahren muss erst noch in klinischen Tests erprobt werden, um eine offizielle Zulassung zu erhalten. Zudem gilt es, die Herstellungsmethode vom Labormaßstab zu einer möglichen pharmazeutischen Massenfertigung weiterzuentwickeln.
Ein Zuckermantel hält Impfstoffe auch ohne Kühlung frisch. Ein Beitrag von Lucian Haas war das. Falls Sie schon immer der Meinung waren, dass 8 Stunden Arbeit pro Woche doch eigentlich genug wären, dann hat Katrin Baumhöfer jetzt gute Nachrichten für Sie.
Das gilt zumindest, wenn es um die psychische Gesundheit geht. Wissenschaftler der britischen Universitäten Cambridge und Salford konnten zeigen, dass das Risiko entsprechender Probleme um durchschnittlich knapp 1/3 sank, wenn Menschen eine bezahlte Beschäftigung aufnahmen, die vorher als Eltern zu Hause geblieben waren oder nicht gearbeitet hatten. Eine weitere Erkenntnis: Das Wohlbefinden ließ sich nicht durch mehr Arbeit steigern. 8 Stunden bezahlte Arbeit pro Woche hatten den gleichen Effekt auf die psychische Gesundheit wie eine 37- oder 40-Stunden-Woche. Für ihre Arbeit nachzulesen im Fachmagazin Social Science and Medicine hatten die Wissenschaftler Daten von mehr als 70.000 Teilnehmern einer britischen Langzeitstudie analysiert.
Forscher aus Südkorea haben einen ultradünnen Stimmsensor entwickelt.
Es handelt sich um eine Art Film, der wie ein kleines Pflaster in Kehlkopfhöhe auf die Haut geklebt wird. Die eingebauten Sensoren messen etwa Vibration und Druck beim Sprechen, und zwar so spezifisch, dass die Stimme genau identifiziert werden kann. Die Forscher halten ihre Entwicklung deshalb auch für geeignet, wenn es etwa um biometrische Zugangskontrollen geht, wie sie im Fachmagazin Nature Communications schreiben.
Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer weltweiten Zunahme von Antibiotikaresistenzen.
Die Entwicklung drohe, 100 Jahre medizinischen Fortschritts zunichte zu machen, sagte WHO-Generaldirektor Ghebreyesus auf einer Konferenz in Genf. Es sei eine der dringendsten Aufgaben im Gesundheitsbereich, eine Lösung dafür zu finden. Die Organisation hatte Anfang des Jahres bereits eine Liste mit den 10 größten Gesundheitsgefahren veröffentlicht. Auch hier sind multiresistente Keime dabei. Die Wirkstoffe werden in 3 Kategorien eingeteilt. Die erste ist für Mittel, die bei ernsthaften Infektionen eingesetzt werden sollen. In der zweiten stehen Antibiotika, die zwar vorrätig sein, aber nicht immer eingesetzt werden sollen. Die dritte ist für Medikamente, die nur als letzter Ausweg vorgesehen sind.
Seeotter haben einen großen Teil ihrer genetischen Varianz verloren.
Das ist möglicherweise ein Problem, das der ganzen Art zu schaffen machen könnte, wie Forscherinnen und Forscher aus Kalifornien im Fachmagazin Molecular Biology and Evolution schreiben. Sie hatten die Genome von kalifornischem Seeotter, Riesenotter und Alaska-Seeotter untersucht. Die genetische Varianz ist ein Maßstab dafür, wie viele Unterschiede es zwischen den Tieren einer Population gibt. Dabei gilt, je größer die Varianz im Erbgut, desto größer ist die Möglichkeit, sich etwa an veränderte Umweltbedingungen anzupassen.
Die Ermittlungen gegen Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg sind eingestellt worden.
Die Staatsanwaltschaft Heidelberg sah den Vorwurf der Tierquälerei nicht bestätigt, den der Verein Ärzte gegen Tierversuche erhoben hatte. Es gebe keine Hinweise darauf, dass Tieren starke Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt worden seien, teilte die Behörde mit. Sie hatte den Verdacht 5 Monate lang geprüft. Es ging um ein Experiment, bei dem die Wirksamkeit einer Therapie mit Viren zur Behandlung des Ewing-Sarkoms getestet wurde, einer Krebserkrankung, die vor allem bei Kindern auftritt. Der Vorwurf, ein Experiment, bei dem Mäuse an Tumoren gestorben seien, soll ohne Antrag auf Genehmigung durchgeführt worden sein. Vom DKFZ hieß es dazu, man habe einige Mäuse zu spät eingeschläfert, allerdings sei kein Tier an einem Tumor gestorben. Den genehmigten Versuchszeitraum von 5 Jahren habe man um 6 Wochen überschritten.
Eine Insel in Norwegen will die Zeit abschaffen.
Ein Hinweis für den Grund liegt schon im Namen: Sommerøy, übersetzt Sommerinsel. Sie liegt im Norden Norwegens und damit oberhalb des Polarkreises. Und das bedeutet Mitternachtssonne. Zwischen Mitte Mai und Ende Juli geht dort die Sonne nicht unter. Dann wird nachts Fußball gespielt oder es werden Hauswände gestrichen. Eine Initiative von Bewohnern der Insel sagt, die Mitternachtssonne mache Uhren überflüssig. Sie hat eine Petition auf den Weg gebracht mit dem Ziel, die Insel offiziell als erste zeitfreie Zone der Erde anerkennen zu lassen.
Sternzeit, 19. Juni. Gefahr erkannt und zunächst gebannt. Heute vor 15 Jahren fanden 3 Astronomen am Kitt Peak Observatorium in Arizona im Sternbild Löwe ein langsam wanderndes, lichtschwaches Objekt, das sich bald als Asteroid auf einer erdnahen Bahn erwies. Es erhielt die vorläufige Bezeichnung 2004 MN4. Wenig später zeigte sich, dass seine Bahn die Bahn der Erde in einem Abstand von weniger als 50.000 Kilometer kreuzt, sodass beide Himmelskörper einander sehr nahe kommen können. Anfangs ließ sich nicht ausschließen, dass Apophis, wie der Asteroid in Anlehnung an den ägyptischen Todesgott Apep genannt wurde, am 13. April 2036 mit der Erde zusammenstößt. Dazu müsste er allerdings 7 Jahre vorher bei einer anderen sehr engen Begegnung mit der Erde in einem ganz bestimmten Abstand vorbeifliegen und entsprechend abgelenkt werden. Die Astronomen sprechen von einem zu durchquerenden Schlüsselloch von nur 1 Kilometer Durchmesser. Bei einer Größe von rund 400 Metern würde ein Zusammenstoß mit der Erde zwar keinen Weltuntergang auslösen, aber durchaus regionale Verwüstungen anrichten. Schätzungen ergaben eine zu erwartende Sprengkraft von rund 900 Megatonnen herkömmlichen Sprengstoffs, ähnlich der eines Erdbebens der Stärke 8,0. Inzwischen ließ sich die Bahn von Apophis mit Radarbeobachtungen sehr genau bestimmen. Eine bedrohliche Passage ist im gesamten 21. Jahrhundert ausgeschlossen. Mit Apophis fällt uns nicht so schnell der Himmel auf den Kopf.
Mit dieser guten Nachricht geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Die Flugzeugbauer Airbus und Boeing wollen nachhaltiger werden und spritsparendere Flieger bauen. Details dazu in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.